Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft im Rendezvous. Standorte mit Zündstoff. In der Schweiz kann sich die Nagra 20 Zugänge zu den Atommülltieflagern vorstellen. Teure Generika. Die umsatzstärksten Produkte kosten bei uns immer noch 50% mehr als im Ausland. Zu schwaches Herz. Die Staatsanwaltschaft Winterthur stellt das Verfahren ein im Fall eines toten Ausschaffungshäftlings. Und mit radikalen Gesetzesreformen hat sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zum Außenseiter Europas gemacht. Was will der Mann und was macht er damit kaputt? Das Tagesgespräch um eins mit Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Andi Lüscher. Er hat nun die wichtigsten Meldungen in der Übersicht.
In der Diskussion um die künftigen Tiefenlager für Atomabfälle ist die zweite Etappe eingeläutet worden. Die Nagra hat an einer Medienkonferenz präsentiert, wo die sichtbaren Gebäude der Tiefenlager stehen könnten. Die Nagra, die aus Vertretern der Atomkraftwerke und des Bundes besteht, stellt insgesamt 20 Standorte zur Diskussion. Diese befinden sich in den Kantonen Aargau, Zürich, Schaffhausen und Nidwalden. Die oberirdischen Gebäude dienen dem Bau und Betrieb der Tiefenlager. Sie können aber auch radioaktive Stoffe zwischengelagert oder umgelagert werden. Die betroffenen Regionen werden nun zu den Vorschlägen der Nagra Stellung nehmen. Vor knapp 2 Jahren ist ein nigerianischer Ausschaffungshäftling am Flughafen Zürich verstorben. Der Fall wird nun abgeschlossen, ohne Gerichtsverfahren. Es gebe keinen Nachweis, dass die Behörden am Flughafen ihre Pflicht verletzt hätten. Zu diesem Schluss kommt die Staatsanwaltschaft. Sie stützt sich auf 2 Gutachten, die festhalten, der Asylbewerber starb an Herzrhythmusstörungen. Der 29-Jährige habe ein schwaches Herz gehabt. Der Nigerianer hatte sich bei der Ausschaffung heftig gewehrt und war deshalb gefesselt worden. Der Anwalt der Angehörigen will die Einstellung der Untersuchung anfechten. Die Suche nach Vermissten im havarierten Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der toskanischen Küste musste erneut unterbrochen werden. Das Schiff bewege sich wieder, teilten die Rettungsmannschaften gemäß der italienischen Nachrichtenagentur ANSA mit. Das stelle ein Risiko für die Taucher dar. Es werden immer noch mehr als 20 Passagiere und Besatzungsmitglieder vermisst. Laut italienischen Medienberichten soll der Kapitän vor dem Unglück ein sehenswertes Manöver angekündigt haben. Gemäß dem Staatsanwalt habe sich der Kapitän einer persönlichen Herausforderung stellen wollen. Die Medikamentenpreise in der Schweiz sind noch immer teurer als im Ausland. Das zeigt ein Preisvergleich der Pharmabranchenverbände und der Krankenkassen mit 6 europäischen Ländern. Gemäß der Untersuchung sind die Preise in der Schweiz vor allem für Generika teurer, also für Nachahmerprodukte. Die Generika mit den 250 umsatzstärksten Wirkstoffen kosteten weiterhin 50% mehr als beispielsweise in Deutschland, Frankreich oder Österreich. Der Bundesrat will im Zusammenhang mit dem freien Personenverkehr die Massnahmen gegen Lohndrückerei verbessern. Er reagiert damit auf Forderungen aus dem Parlament. Einige Empfehlungen der Nationalrätlichen Geschäftsprüfungskommission würden übernommen, heißt es in einem Kommuniqué. So sollen Kontrollen am Arbeitsplatz durch die Vollzugsorgane stärker unterstützt werden. Auch will der Bundesrat die Zusammenarbeit verbessern zwischen kantonalen Behörden und den paritätischen Kommissionen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf Bundesebene. Die Credit Suisse spekuliert auf dem US-Immobilienmarkt. Die Schweizer Grossbank hat der New Yorker Notenbank Hypotheken abgekauft, die früher als problematisch galten. Sie haben ein Volumen von 7 Milliarden Dollar. Gemäß Schätzungen von Händlern dürfte das Paket heute einen Gesamtwert von bis zu 3,5 Milliarden Dollar haben. Die Credit Suisse setzt darauf, dass dieser Wert wieder steigen wird. Die Hypotheken stammen ursprünglich vom US-Versicherungskonzern AIG. Dieser musste während der Finanzkrise vom Staat gerettet werden. Unter anderem unternahm die US-Notenbank damals diese Hypotheken. Ein Unternehmen für Bankensoftware streicht in Thalwil und Zürich 115 Stellen. Ein Sprecher der IT-Firma Avaloq bestätigte einen Bericht der Handelszeitung. Es kommt zu Kündigungen. Einige Aufgaben der Firma würden ins Tessin verlagert, andere ins Ausland. In der Schweiz stehen heute 4 der 11 Standorte von Avaloq. Zahlreiche Banken verwenden deren System.
12.35 Uhr, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS, gleich mit diesen Themen. Wohin mit radioaktiven Abfällen? In den Boden, klar. Aber wo genau geht man oben in den Boden runter? 20 Vorschläge über Gebäudestandorte liegen nun auf dem Tisch. Sind das nicht etwas gar viele? Unser Schwerpunkt. Dann Tod eines Nigerianers bei der Ausschaffung, warum die Staatsanwaltschaft Winterthur das Verfahren nun einstellt. Schluss mit dem Datentausch auf Mega-Upload, was die US-Justiz der Internetplattform genau vorwirft und wie es nun weitergeht. Schließlich Zankapfel-Religion.
Zuerst, was wir machen, wenn ihr zu uns gehört, wir nehmen euch den Gückel weg von der Kirche.
Handfeste Probleme im Bündnerland beim Zusammenschluss einer reformierten Gemeinde mit 2 katholischen nach Börsewetterverkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.162 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2080 gehandelt, der Dollar zu 93,62 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag gibt es im Flachland einige Schauer mit Schnee ab 500 bis 700 Metern. In den Alpen und Voralpen schneit es teils kräftig und anhaltend. Die Temperatur liegt bei 5 Grad. Dazu bläst ein starker bis stürmischer Wind. Im Südtessin gibt es einige sonnige Abschnitte. Mit aufkommendem Nordföhn werden um 11 Grad erreicht. Morgen Samstag geht es im Norden regnerisch und windig weiter. Die Schneefallgrenze steigt auf 1100 bis 1600 Meter. Am Sonntag ist es nur noch selten nass und am Nachmittag gibt es einige sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad. Im Süden ist es am Wochenende oft sonnig, mit Nordföhn werden bis zu 15 Grad erreicht. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern. Zwischen dem Schwarzwaldtunnel und Basel-St. Jakob Stau wegen einer verlorenen Ladung ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Weiter in Graubünden ist die A13 zwischen Thusis Nord und der Verzweigung Bellinzona Nord in beiden Richtungen für den Schwertransport gesperrt. Und wegen Lawinengefahr ist der Autoverlad Oberalp zwischen Sedrun und Andermatt in beiden Richtungen gesperrt. Der Betrieb wird bis auf Weiteres eingestellt. Unterbrochen ist auch die Strecke der Matterhorn-Gotthardbahn zwischen Netschen und Chamut-Selva auf der Linie Andermatt-Disentis. Reisende von Luzern und Zug nach Disentis reisen via Zürich Hauptbahnhof.
Sie hören Schweizer Radio DRS am Freitagmittag. Für radioaktive Abfälle braucht es nicht nur ein unterirdisches Endlager in einem geeigneten Gestein, nein, es braucht auch einen Zugang dazu an der Oberfläche. Nun hat die NAGRA so 20 mögliche Standorte vorgestellt für eine solche oberirdische Anlage. Am Schluss wird es aber nur einen oder 2 Standorte brauchen. Genau das wird kritisiert, nämlich dass zuerst ein Standort an der Oberfläche gesucht wird, bevor klar ist, wo überhaupt ein Endlager hinkommt. Caroline Arn.
Wie die Spitze des Eisbergs ragen diese oberflächlichen Anlagen des Tiefenlagers für Atommüll aus der Erde heraus. Einerseits sind es Bürogebäude, andererseits aber auch sogenannte Verpackungsanlagen. Das heißt, dort wird der radioaktive Müll in die Behälter geladen und ins Endlager verfrachtet. Gearbeitet wird wegen der hohen Strahlung mit Roboterarmen hinter massiven Beton-, Metall- und Glaswänden. So birgt auch die Spitze des Eisbergs, die Oberflächenanlagen, gewisse Risiken. Heute hat die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, 20 mögliche Standorte vorgestellt. Im Kanton Schaffhausen, in der Region Südranden, im Zürcher Weinland und nördlich Lägeren, in der Region Bötzberg und Jura Südfuss und am Wellenberg. Vorwiegend in Kiesgruben, neben Deponien oder im Vorschlag Würenlingen, neben dem jetzigen Zwischenlager für Atommüll und dem Paul-Scherrer-Institut. Wichtig sei nun, dass diese Regionen mitdiskutieren könnten, sagt Thomas Ernst, Vorsitzender der Geschäftsleitung der NAGRA.
Die betroffenen Regionen sind ganz klar die besten Experten in der Zukunftsgestaltung ihrer Region und deshalb sollen sie ihre Anliegen einbringen können, und zwar jetzt von Anbeginn an.
Laut der NAGRA könnten kilometerlange Rampen von den Anlagen an der Oberfläche ins Tiefenlager führen. Deswegen müssten die Anlagen an der Oberfläche nicht direkt über dem Tiefenlager liegen. Diese Aussage bezweifelt hingegen die atomkritische Energiestiftung SES. Am sichersten sei ein Lager, wenn statt einer langen Rampe ein Schacht direkt in die Tiefe führe. Deshalb müsse zuerst der Standort fürs Tiefenlager klar sein, bevor an der Oberfläche geplant werde, sagt Sabine von Stocker von der SES.
Es ist verpuffter Aufwand, es ist auch unnötige Verängstigung der Bevölkerung und es ist vor allem auch eigentlich Sand in die Augen streuen von den Leuten, dass sie jetzt mitreden können. Die Hauptproblematik liegt immer noch im Untergrund, nämlich im Tiefenlager, wie man diesen Müll wirklich sicher lagern kann.
Der Zürcher Baudirektor Markus Kegi, der als Kantonsvertreter spricht, teilt diese kritische Auffassung nicht. Das Vorgehen der NAGRA sei keine Alibi-Übung.
Es ist ja ein Lernprozess auf beiden Seiten. Ich nehme die Besorgnis der Bevölkerung sehr ernst, aber die Bevölkerung kann auch mitsprechen. Vor allem hier bezüglich der Oberflächenanlagen. Wie sollen die strukturiert werden? Wo sollen sie eingebettet werden? Da kann die Bevölkerung doch etwas bewegen.
Die Kantone verlangen aber größtmögliche Transparenz in den Verfahren. 9 Monate haben nun die sogenannten Regionalkonferenzen Zeit, ihre Meinung zu den geplanten 20 Standorten abzugeben. Aufgrund der Bedeutung dieses Standortentscheides wird es sicher zu heftigen Diskussionen kommen.
Caroline Ahn hat berichtet. Zugeschaltet ist mir nun Inlandredaktor Christian von Burg. Kann aus den Vorschlägen der NAGRA nun ein Vorentscheid für den einen oder anderen Standort herausgelesen werden?
Nein, die Behörden betonen, es sei noch alles offen. Aber natürlich sticht der Vorschlag für den Standort Würenlingen hervor. Da, im Zwischenlager, liegt der Atommüll bereits heute und es gäbe keinen Transportweg und die Akzeptanz für die Atomtechnologie in der Bevölkerung ist dort ziemlich groß. Aber zur Auswahl für die hochaktiven Abfälle stehen weiter auch die nördliche Lägeren und das Zürcher Weinland, wie wir gehört haben. Wenn es irgendwie geht, wird man versuchen, die schwach- und mittelaktiven Abfälle zusammen mit den hochaktiven zu vergraben, also nur ein Lager für alle Abfälle zu machen. Dann braucht es am Schluss auch nur eine solche Oberflächenanlage.
Aber warum machen dann die Behörden jetzt gleich 20 Vorschläge?
Das ist in der Tat die Frage. Das Bundesamt für Energie sagt, die betroffene Bevölkerung müsse jetzt frühzeitig mit einbezogen werden. Sie dürfe bei der genauen Festlegung dieser Oberflächenanlage mitreden. Fakt ist, niemand möchte den radioaktiven Abfall in seiner Nähe. Am Schluss wird eine Mehrheit der Schweizer die Abfälle einer Region zuschieben, die sich dann nicht mehr wehren kann. Der heutige Entscheid bringt also sehr viel Aufregung und Unsicherheit für zahlreiche betroffene Landeigentümer und Gemeinden.
Christian von Burg, umstritten ist offenbar der Weg, wie man in die unterirdische Lagerstätte kommt. Ist denn diese Frage so wichtig?
Ja, darüber streiten sich derzeit die Experten. Die NAGRA will nach ihrem alten Konzept einen etwa 10 Kilometer langen Tunnel bauen. Der soll schneckenförmig in die Tiefe führen, bis 600 Meter unter den Boden. Riesige Lastwagen sollen dann die 20 Tonnen schweren Abfallbehälter ziemlich steil hinunterfahren. Die Fachleute der Kommission für nukleare Sicherheit dagegen, die befürchten, dass die Gesteinsschichten so zu stark verletzt und geschwächt werden. Sie befürchten auch, es könne Wasser einbrechen. Sie halten einen Schacht, also einen senkrechten Schacht, für sicherer. Ein Schacht, in dem die Abfälle dann per Lift hinuntergelassen werden. Die Experten dieser Kommission fordern die NAGRA deshalb dazu auf, ihr Lagerkonzept, ich zitiere, grundsätzlich zu überprüfen.
Und was heißt das jetzt für die Platzierung der Oberflächenanlagen?
Ja, da kommt es eben darauf an, welche Zugangsvariante man am Schluss wählt. Mit einem langen, gewundenen Tunnel hat man einen Radius von bis zu 10 Kilometer, in dem man das Tiefenlager dann platzieren kann. Bei einem Lift dagegen wäre es sinnvoll, wenn das Lager ziemlich genau unter der Oberflächenanlage platziert würde. Solange diese grundlegende Frage, Schnecke oder Lift, nicht geklärt ist, ist es also eigentlich zu früh, den Standort der Oberflächenanlage festzulegen.
Trotzdem, wir haben nun mal 20 Standortvorschläge. Wie geht es nun weiter in diesem Verfahren?
Die NAGRA muss jetzt erst alle 6 vorgeschlagenen Regionen so weit untersuchen, dass man vergleichbare Daten hat. Etwa 2020 wird sich der Bundesrat dann für einen oder zwei Standorte entscheiden. Gebohrt werden kann erst, wenn auch das Parlament und die Bevölkerung Ja gesagt haben. Und in Betrieb geht das Lager für hochaktive Abfälle gemäß Zeitplan der Behörden frühestens in 30 Jahren.
Das waren Informationen von Inlandredaktor Christian von Burg live im Rendezvous. Uhr. Ein 29-jähriger Nigerianer stirbt beim Ausschaffungsversuch auf dem Flughafen Zürich. Der Mann ist gefesselt und hat einen Helm auf dem Kopf. Das geschah vor knapp 2 Jahren. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat den Fall inzwischen untersucht und stellt jetzt das Verfahren ein, trotz vieler offener Fragen. Kudin Vinzenz.
An Herzrhythmusstörungen sei der Ausschaffungshäftling gestorben und er habe schon vorher Probleme mit dem Herzen gehabt. Zu diesem Schluss kamen gleich 2 Ärzte in ihren Gutachten. Dass der Mann vor dem verhängnisvollen Ausschaffungsversuch in Hungerstreik getreten war, habe möglicherweise seinen Tod begünstigt. Zwar, so kam die Untersuchung zum Schluss, wurden Fehler gemacht. Der Nigerianer wurde zum Beispiel kurz vor der Ausschaffung nicht noch einmal von einem Arzt untersucht und es war auch kein Arzt dabei beim Ausschaffungsversuch. Diese Fehler reichten aber nicht für ein Strafverfahren, erklärt der zuständige Staatsanwalt Christian Philipp.
Bei solchen Pflichtverletzungen gilt es zu beweisen, dass diese auch einen kausalen Zusammenhang mit dem Versterben haben. Das lässt sich da aber nicht beweisen. Anders gesprochen, wenn diese Leute sich pflichtgemäß verhalten hätten, muss bewiesen werden, dass dann der Tod hätte verhindert werden können. Das schwer vorgeschädigte Herz steht aber im Vordergrund und es lässt sich nicht beweisen.
Der Anwalt Victor Györfi, der die Angehörigen des Nigerianers vertritt, ist nicht zufrieden mit diesem Ergebnis. Er will gegen den Entscheid Beschwerde einreichen. Für ihn ist nämlich klar,
dass die vorliegenden medizinischen Gutachten nicht schlüssig sind, dass sich diese auch widersprechen. Und dass man diesen Todesfall nicht auf einen mutmaßlichen Herzfehler schieben kann, sondern dass die Ursache im großen Stress dieser Ausschaffung verbunden mit dem langdauernden Hungerstreik liegt.
Mit dem Fall wird sich jetzt das Zürcher Obergericht befassen müssen. Unabhängig davon hat der Tod des Nigerianers aber schon einiges ausgelöst. Als erste Maßnahme stoppte das Bundesamt für Migration im Frühling 2010 alle Ausschaffungsflüge. Unterdessen gibt es solche Flüge zwar wieder, aber es gelten andere Regeln. Das sagt Joachim Groß vom Bundesamt.
Eine Konsequenz daraus ist, dass jeder Sonderflug von einem medizinischen Begleitteam, Arzt und Rettungssanitäter begleitet wird und dass der ärztliche Einsatz von der Flugphase auch auf die Vorbereitungsphase auf dem Flughafengelände ausgeweitet wurde.
Dass also ein Ausschaffungshäftling nicht medizinisch untersucht wird oder nicht alle über seinen Gesundheitszustand informiert sind, das soll nicht mehr vorkommen. Und bei den Zwangsmaßnahmen geht man seither weniger weit. Zwar wird ein Ausländer nach wie vor gefesselt, wenn er sich gegen die Ausschaffung wehrt. Einen Helm mit Spucknetz, wie ihn der Nigerianer trug, verwenden die Behörden aber heute nicht mehr.
Der gestiefelte Kater oder die Abenteuer von Tim und Struppi. Wer diese beiden Blockbuster jetzt sehen will, muss ins Kino und dafür Eintritt bezahlen. Nutzer des größten Online-Speicherdienstes der Welt, der Plattform Mega Upload allerdings, konnten die Filme bereits im Dezember dort runterladen und dann daheim anschauen, ohne zu bezahlen. Nun haben die US-Behörden die Plattform dicht gemacht. Ich fragte Guido Berger von der DRS-IT-Redaktion, sind Mega-Upload genau solche Angebote wie Tim und Struppi zum Verhängnis geworden?
Das ist so, ja. Die Plattform kann man eigentlich nutzen, um irgendeine Datei hochzuladen und andere dann wieder herunterladen. Aber es wird eben auch genutzt, um Filme und Musik und Software über diese Plattform zu verteilen, für die Leute, die die Datei hochladen, eigentlich keine Rechte haben, das nicht tun dürfen. Herunterladen ist in den USA auch nicht erlaubt. In der Schweiz übrigens wäre mindestens das Herunterladen erlaubt.
Wie funktioniert denn nun eine solche Plattform?
Da gelangt die Person irgendwie an so eine Filmdatei zum Beispiel, lädt diese Datei dann auf einer Plattform wie Mega Upload hoch, erhält dafür eine kurze Internetadresse und diese Adresse kann man dann beliebig im Internet verteilen, auf Foren oder per Mail, wird dann auch über eine Suche gefunden und über diese Adresse gelangen dann andere Benutzer wieder an diese Datei und laden sie zu sich auf ihren Computer herunter.
Und das rechnet sich offensichtlich für die Betreiber solcher Speicherdienste. Mega Video-Upload habe mehr als 175 Millionen Dollar illegalen Gewinn gemacht, sagen die US-Behörden. Wie eigentlich?
Das kommt aus zwei Quellen. Die eine ist Werbung. Auf diesen Plattformen wird Werbung platziert. Und weil sehr viele Leute solche beliebten Plattformen nutzen, gibt das Einkünfte. Und das zweite sind Abonnements. Man kann in der Regel Abonnements lösen und erhält dafür zum Beispiel höhere Downloadgeschwindigkeiten oder kann mehrere Dateien gleichzeitig downloaden und zahlt dafür jeden Monat einen Betrag.
Guido Berger, erstaunt Sie die jetzige Aktion der US-Behörden gegen Mega-Upload?
Nein, solche Plattformen sind der Musik- und der Filmindustrie schon lange ein Dorn im Auge. Und deshalb möchten sie natürlich verhindern, dass die weiter bestehen. Ich denke, es ist eher ein Zufall, dass das gerade jetzt kommt, nachdem es in den USA ja politisch gerade diskutiert wird, wie man gegen Piraten vorzugehen hat. Denn solche Prozesse sind sehr komplex. Es hat eine internationale Beteiligung. Es wurden zum Beispiel jetzt hier in Neuseeland Personen verhaftet. Also so einen Prozess vorzubereiten, das dauert lange. Und deshalb denke ich, ist das jetzt eher ein Zufall, dass das jetzt gerade gleichzeitig kommt.
Und kurz zum Schluss, bleibt der Speicherdienst Mega-Upload nun dicht?
Für den Moment schon, weil sie hart getroffen wurden, aber es gibt immer eine Möglichkeit, technisch da etwas zu umgehen und noch irgendwo anders hin auszuweichen. Und dann ist es natürlich auch immer so, sollte es Mega-Upload nicht mehr gelingen, wieder zurück aufs Netz zu kommen, dann wird jemand anders in diese Lücke springen.
Einschätzungen von Guido Berger von der DRS IT-Redaktion gehört im Rendezvous. Themenwechsel. In der Schweiz kosten Medikamente immer noch viel mehr als im Ausland. Der neueste Vergleich zeigt, dass die Preisunterschiede letztes Jahr nicht weiter kleiner geworden sind. Stillstand herrschte. Die Pharmabranche, die rechtfertigt sich und wird kritisiert. Philipp Meyer.
Originalpräparate sind auch heute noch bis zu 20% teurer als im Ausland. Generika sogar bis zu 50%. Es gäbe, meinen Konsumentenschützer, noch genug Spielraum, um die Preise zu senken. Die Pharmabranche verteidigt sich. Der starke Franken habe der Branche letztes Jahr zugesetzt. Der Wechselkurs hätte die Medikamente im Ausland so teuer gemacht, dass man die Preise im Ausland habe senken müssen. Thomas Kurni, Chef des Verbandes Interpharma.
Und an dieser Auswirkung leiden wir, weil wir in der Schweiz forschen und in der Schweiz produzieren.
Zwar habe die Branche auch in der Schweiz einige Medikamente vergünstigt, aber wenn man eben nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland die Preise senke, blieben die Unterschiede insgesamt etwa gleich. Zusätzlich gönnte sich die Pharmabranche offensichtlich auch eine Verschnaufpause, denn Verbandschef Kurni weist darauf hin, der Bund überprüft nächstes Jahr einen Teil der Medikamentenpreise. Dann wird die Branche wohl zu weiteren Preissenkungen gezwungen. Diese Verschnaufpause stört Sarah Stalder von der Stiftung Konsumentenschutz.
Das ist sehr beunruhigend. Hier hätte jetzt eigentlich unser neuer Innenminister die Möglichkeit, dies zu korrigieren.
Bundesrat Alain Berset müsse mehr Druck machen. Und auch von den Krankenkassen erwartet Stalder in Zukunft mehr Durchsetzungsvermögen. Schließlich vertreten diese die Kranken- und Prämienzahler. Doch Stefan Hollenstein, Leiter ad interim des Krankenkassenverbandes Santé Suisse, verteidigt die Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie.
Natürlich könnte man vielleicht den Druck noch ein wenig erhöhen, aber ich glaube, letztendlich kommen wir schon ans Ziel.
Denn über mehrere Jahre hinweg gesehen, habe sich ja das Preisniveau angenähert. Die Preiskontrollen hätten also über den gesamten Zeitraum gesehen funktioniert. Und bis 2015 werde es vor allem im Generika-Bereich zu weiteren deutlichen Senkungen kommen. Das versprachen an der Medienkonferenz auch die Pharmavertreter. Doch die Konsumentenschützerin Sarah Stalder verlangt eine schnellere Anpassung ans Ausland. Sie sieht dabei aber auch die Konsumenten in der Pflicht.
Und es wäre notwendig, dass man eben vermehrt die Generika verwendet, weil das sind identische Produkte, sie haben genau die gleiche Wirkung.
Leider, so Stalder, blieben die Schweizerinnen und Schweizer ihren Gewohnheiten gerne treu und griffen immer noch zu häufig zum Originalmedikament.
Katholisch oder reformiert, kann das heute noch eine Rolle spielen? Ja, und wie? Das zeigt sich jetzt in Graubünden. Im Bündner Oberland soll nämlich eine reformierte mit zwei katholischen Gemeinden fusionieren. Die erste von drei Gemeinden stimmt heute darüber ab und wie groß das Misstrauen ist, konnte Sarah Hauschild feststellen.
Hoch über dem Rhein an der sonnigen Talflanke thront das kleine Dorf Waldensburg. Es ist still. Nur der Schnee knirscht unter den Winterschuhen. Mitten im Ort erinnert der Kirchturm aus Stein mit dem Hahn auf der Spitze an eine uralte Geschichte. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts ist Waldensburg reformiert. Die Nachbarsgemeinden Briggels und Andiast sind katholisch. Nun sollen die Nachbarn fusionieren. Unmöglich, meint eine ältere Passantin. Sie könnten doch nicht einfach mit den Katholiken zusammengehen.
Danke. Nein, wir haben ein schönes Wappen. Wir sind seit der Reformation reformiert. Und das werden wir hoffentlich auch bleiben.
Das Dorfwappen mit dem heiligen Martin im Kampf mit einem wilden Drachen ist für die ehemalige Handarbeitslehrerin mit aufgestecktem Haar ein Symbol für die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Reformierten im vom Katholizismus dominierten Tal. Und bevor die Frau weitereilt, meint sie nachdenklich:
Was passiert mit unserem Pfarrer? Was passiert weiter? Vor vielen Jahren haben unsere Vögte von Waldensburg sich freikauft von diesem Tiss. Für irgendetwas haben sie sich freikauft. Aber am Schluss mit der Fusion Briggels wandern wir wieder in diesen Tiss.
Wie dieser Frau geht es auch anderen Waldensburgern. Sie fürchten, dass sie langfristig wieder dem mächtigen diesen Tiss mit dem Kloster einverleibt werden könnten. Anders sieht es der Gemeindepräsident und Bauer Luzi Pfister. Seit Wochen weibelt er für seine Fusion. Ängste spüre er viele. Die konfessionellen Unterschiede seien aber nicht sein grösstes Problem.
Früher sind da Kämpfe gsi, das ist so. Aber heute, meine ich, leben wir in einer anderen Zeit. Und wir haben auch betont im Fusionsprojekt, die Kirchgemeinde ist nicht Bestandteil vom Projekt. Unsere Kirchgemeinde bleibt unsere Kirchgemeinde. Da ändert sich rein gar nichts.
Daran mögen die Skeptiker nicht so recht glauben. Einige Waldensburger ärgern sich, weil sie nach der Fusion das Gemeindewappen des katholischen Nachbars Briggels mitsamt der heiligen Madonna übernehmen müssten. Und eine Frau, aus dem Unterland zugezogen, hat gehört, was passieren werde, wenn die Reformierten wieder unter die Fittiche der Katholiken kämen.
Ich habe mir sagen lassen, dass ein Briggelser gesagt hat, zuerst, was wir machen, wenn ihr zu uns gehört, wir nehmen euch den Gückel weg von der Kirche. Das war wahrscheinlich nicht ernst gemeint gewesen, aber es zeigt doch irgendwo tief unten, dass es halt gleich reformiert katholisch nicht mehr so Ring in den gleichen Topf schmeißen kann.
Es sind dies Nachwehen von uralten Religionskämpfen. Politik und Gesellschaft wurden in Graubünden nachhaltig beeinflusst davon. Und vor nicht allzu langer Zeit sorgte eine Heirat zwischen einem Katholiken und einer Protestantin noch für Wirbel. Dies bestätigt auch ein profunder Kenner der Bündner Religionsgeschichte. Hans-Martin Schmid ist Journalist und Historiker. Die Stimmen aus der Surselva sind für ihn kein Einzelfall. Auch in anderen Regionen Graubündens sei die Religion bei Fusionsverhandlungen immer wieder Thema.
Für diese Gemeinden, die in den entsprechenden Regionen in der Minderheit sind, bei ihnen ist ja das ein Teil des Gemeindebewusstseins, dass sie eben reformiert sind. Deshalb wird das sicher eine gewisse Nachwirkung haben.
Fusionsfragen sind in diesem Fall im wahrsten Sinn des Wortes auch Glaubensfragen. Übrigens, mit oder ohne Fusion im reformierten Waldensburg bleibt die Kirche im Dorf und mit ihr auch der protestantische Gückel auf dem Kirchturm.
Sarah Hauschild war für uns im Bündner Oberland. 1:1. Viktor Orbáns neuester Streich. Für den 15. März, einen Staatsfeiertag, hat der ungarische Ministerpräsident gerade alle Plätze in der Hauptstadt Budapest reserviert. Plätze, die sich für Großdemos eignen. So können Oppositionsgruppen für den 15. März keine eigenen Kundgebungen mehr anmelden. Was ist los in und mit Ungarn? Thema gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Die Nagra hat vorgeschlagen, wo die sichtbaren Gebäude der geplanten Tiefenlager für Atomabfälle stehen könnten. Die möglichen Standorte befinden sich in den Kantonen Solothurn, Thurgau, Aargau, Zürich, Schaffhausen, Ob und Nidwalden. 2 Jahre nach dem Tod eines nigerianischen Ausschaffungshäftlings am Flughafen Zürich wird der Fall abgeschlossen, ohne Gerichtsverfahren. Die Behörden hätten ihre Pflicht nicht verletzt, sagte die Staatsanwaltschaft. Die Medikamentenpreise in der Schweiz sind noch immer teurer als im Ausland. Gemäß einer Untersuchung kosten vor allem Generika mehr. Die Suche nach Vermissten im havarierten Kreuzfahrtschiff Costa Concordia ist erneut unterbrochen worden. Das Schiff bewege sich wieder, teilten die Rettungsmannschaften mit. Es werden immer noch mehr als 20 Personen vermisst.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.